Radio 1. 2 auf 1. Mit Sven Oswald und Daniel Finger.
Live aus dem Studio raus in die Welt. Moin.
Ich hätte es kaum anders sagen können. Guten Morgen.
Also wir sind uns schon einig, du hättest es sehr gerne ganz anders gesagt.
Ich hätte gern gehabt, dass du es ganz anders gesagt hättest.
Ja, aber hätte Fahrradkette.
Radio 1, nur für Erwachsene.
Sie hören 2 auf 1. Thema heute Vormittag wird Maske sein.
Und ich habe entdeckt bei der Vorbereitung auf diese Sendung, dass man uns ein Interview eingeplant hat über so japanische Samurai-Sachen.
Ja.
Ich weiß noch nicht, was es ist. Wir werden es nachher herausfinden. Ich habe auch nicht gespickt in die Anmoderationen oder so. Aber es gibt eine Nö-Maske.
Nö?
Eine Nö-Maske.
Die wurde in Berlin erfunden, oder?
Ich weiß nicht, ich hätte gern eine, weil ich bin ja doch so, weiß ich nicht, kennst du noch dieses El Bundy-Intro, wo alle kommen und er jedem so einen Schein hinsteckt?
Und dem Hund auch.
Genau. Und also jetzt ist es überhaupt nicht so, dass ich finde, also da habe ich nicht so ein Problem damit, dass ich meine Kinder finanziell unterstütze, das ist nicht das Ding, aber manchmal habe ich halt das Gefühl, genau dann, wenn ich zum Beispiel aus dem Haus gehen will oder mal chillaxen oder so, dann kommen alle und wollen was von mir.
Was möchtest du machen?
Chillaxen.
Da habe ich gleich ein bisschen Kotze im Mund.
Ja, finde ich in Ordnung. Und wenn ich dann so chillaxen möchte in meiner Hood, einfach in meiner Crib mal so ein bisschen, ja. dann wollen die was von mir. Ja. Und da habe ich gedacht...
Warum? Weil du der Original G bist. Schade, mich dazu versprechen, wäre echt peinlich, aber ich krieg's nicht raus. Original G ist auch wirklich schwierig.
Ja, vor allem, wenn man morgens trinkt. Green Smoothies.
Nee, aber, noch nicht, erst mittags.
Aber da hätte ich dann gerne einfach, stell mir vor, die kommen so die Treppe rauf, wo mein Arbeitszimmer ist und die wollen was von mir und dann gucke ich die an und dann habe ich diese Maske die auf Nö-Maske. Und die wissen, es ist die Nö-Maske und dann ist klar, sie brauchen überhaupt nicht fragen. Die Antwort ist klar, ist einfach verschoben, das Gespräch. Das fände ich total gut. Oder auch Leute, die mit dir stänkern wollen, an irgendwelchen Kassen oder auf der Straße Maske überhaupt auf. Und so zack, dann sehen die, das ist die Nö-Maske und keine Chance. Fände ich total gut, ja.
Okay, also ich wünsche dir von Herzen, dass diese Nö-Maske auch wirklich signalisiert Nö und dass sie erschwinglich und immer noch zu haben ist.
Ja, ich fürchte nein. Und ich glaube auch, sie wird in unserem Kulturkreis nicht erkannt.
Ich könnte dir ein Nö-T-Shirt anfertigen.
Wo ich dann immer so blöd drauf zeigen muss. Und dann
einfach Brust raus.
Und soll ich das dann über Bier formte diesen schönen, wunderschönen Körper?
Statt.
Ja, weiß ich nicht, ob ich das aufgeben möchte. oder dieses tolle Motiv-T-Shirt, wo drauf steht, ich bin's wirklich und so.
Hatte ich auch mal.
Ich hatte sowas nicht.
Ich hatte mal so ein pinkfarbenes Shirt mit schwarzer Schrift. No, I'm not on fucking Facebook. Mhm. Und irgendwann musste ich es wegtun, weil dann war ich eben doch da.
Ja.
Also die guten alten VZ-Zeiten.
Ja.
StudiVZ und
mein VZ. Und da hast du denn das T-Shirt, ja, ich bin es wirklich gekauft?
Nein, das hatte ich. Glaube ich, zusammen mit diesem Dixie-Klo-T-Shirt, wenn es um die Wurst geht. Ich hatte ziemlich schlimme Spruch-T-Shirts.
Sven hatte sehr schlimme. Es ist
das
wirklich,
war auch noch richtig dunkelbraun. Es war ein modischer Fehlgriff, habe ihn mit Stolz getragen.
Falls Sie jetzt meinen, herausgehört zu haben, dass ich mich schäme für die T-Shirts, die Sven
nein,
mal hatte.
Sie auf.
Nein, das ist nicht wahr. Nein, das war. Ich wollte sagen, in diesem Fall haben Sie das genau richtig gehört. Nein, diese T-Shirts trage ich nicht.
Was wir zum Thema Maske wirklich vorhaben mit Ihnen heute Vormittag, erfahren Sie gleich.
Guck meine Maske an. Sie sagt nö, ich trage sie nicht.
Radio 1. 2 auf 1. 2 Mann, ein Thema. Heute
ist unser Thema Maske.
Wir sprechen über die Eröffnung des Samurai-Museums, in dem es ab heute von der Nö-Maske bis zum Samurai-Schwert alles rund um die Kultur der japanischen Krieger zu sehen gibt.
Henry Maske hat nicht nur den Boxsport als Gentleman-Boxer in Deutschland gesellschaftsfähig gemacht, sogar abendgesellschaftsfähig. Nein, er unterstützt auch seit über 20 Jahren Kinder mit der Henry Maske-Stiftung und genau darüber wollen wir mit ihm selber sprechen.
Und gleich sprechen wir über den wohl berühmtesten Maskenträger der Geschichte, den Mann mit der eisernen Maske.
Darth Vader?
Nein.
Und jetzt viel Spaß bei 3 Runden, 2 auf 1.
Ach, Mandalorian.
Pass auf, Darth Vader, noch der Mandalorian.
Ah,
verpfiffe?
Weder noch, halt verstanden.
Radio 1, nur für Erwachsene.
10cc, Dreadlock Holiday, 9:22 Uhr, Radio 1, 2 auf 1, verstehen Sie mal, Thema Maske. Jetzt haben wir alles abgehakt.
Spätestens durch den Film aus den späten 90ern mit Leonardo DiCaprio ist er überall bekannt, der Mann mit der eisernen Maske. Doch bei der historischen Person, die hinter dieser Geschichte steht oder stehen soll, gibt es bis heute viele Unklarheiten. Neben vielen anderen hat sich der Kryptograf und Autor Klaus Schmee damit beschäftigt, sich der Wahrheit zu nähern. In seinem Buch Code Knacker gegen Code Macher. Welche Erkenntnisse es zurzeit über den eisernen Maskenmann gibt, das wollen wir mit ihm besprechen. Schönen guten Morgen, Herr Schmee.
Guten Morgen.
Herr Schmee, warum beschäftigt man sich dann als Kryptograf mit der Geschichte des Mannes mit der eisernen Maske, von dem ich bis gerade eben noch dachte, das wäre alles erfunden?
Ja, man beschäftigt sich deshalb damit, weil es verschlüsselte Briefe gibt aus dem 17. Jahrhundert, die angeblich auf den Mann mit der eisernen Maske Bezug nehmen, was inzwischen aber doch eher wieder als widerlegt gilt.
Und gilt als widerlegt, dass diese Briefe mit ihm zu tun haben, oder gilt als widerlegt, dass es den Mann gab und die Maske?
Nein, dass es den Mann gab, das ist ziemlich sicher. Man darf den Mann natürlich nicht mit der Romanfigur verwechseln, die Jahrzehnte später entstanden ist, aber gegeben hat es ihn.
Okay, dann erzählen Sie uns mal, was weiß man denn über diesen Mann, was nicht irgendwelchen literarischen oder filmischen Fantasien entsprungen ist?
Ja, der Mann mit der eisernen Maske war ein Gefangener, der über Jahrzehnte hinweg in Frankreich im 17. Jahrhundert in mehreren Gefängnissen inhaftiert war. Und er wurde wohl gezwungen, immer wenn ihn jemand gesehen hat, also was weiß ich, bei Transporten oder so, oder wenn er spazieren gehen durfte, dann musste er eine Maske tragen. Mhm. Man wollte also anscheinend verhindern, dass er erkannt wird.
Also war er sowas wie der Justin Bieber seiner Zeit?
Ja, ist jetzt vielleicht ein etwas ungewöhnlicher Vergleich, aber vielleicht gibt es Gemeinsamkeiten.
So ein bisschen der Sido, der hat ja auch eine eiserne Maske getragen.
Lange. Ich meine, weil er so bekannt war, nicht weil er eine Maske hat.
Aber jetzt mal Spaß beiseite, war die Maske denn auch wirklich aus Eisen? Und wenn ja, warum? Weil es ja doch schwer am Gesicht, so eine Maske.
Nein, also die Maske musste er ja sowieso nur in der Öffentlichkeit nur tragen, wenn er gesehen wurde. Und in den meisten Fällen war die Maske aus Samt, also aus einem teuren Material, aussichtlich nicht aus Eisen.
Mhm. Und was ist jetzt die wahrscheinlichste Theorie, die dahinter stecken könnte? Oder kann man das überhaupt sagen? Gibt es mehrere, die vielleicht alle gleich wahrscheinlich oder gleich interessant sind?
Das ist eine sehr interessante Frage, weil es ziemlich viele Theorien gibt. Und ich muss sagen, dass mich keine so richtig überzeugt. Mhm. Aber also die wichtigste, bekannteste ist eben, dass der Mann mit der eisernen Maske der Zwillingsbruder des damaligen Königs war. Mhm. Dass der unschädlich gemacht wurde auf die Art.
Okay, und dann, dass man jetzt nicht denken konnte, der hat seinen Bruder unschädlich gemacht oder, der König liegt auf einmal in Ketten, deswegen dann die Maske.
Ja, das ist die Theorie, aber das wird von seriösen Historikern abgelehnt. Da gibt es also einige schwerwiegende Bedenken
gegen diese Theorie. Also unter uns, lieber Herr Schmee, ich als der gerade noch dachte, ist sowieso alles ausgedacht. Ich bin sehr froh, dass die sich rundherum so viel ausgedacht haben, weil der Film wäre furchtbar langweilig gewesen, wenn da immer einer, der in der Öffentlichkeit ist, mit einer Samtmaske rumtänzelt. Was glauben Sie denn, warum das so krass gemacht wurde, warum daraus so eine fiese Story wurde mit einem Mann, der jahrzehntelang diesen Helm nicht abgenommen hat?
Ja, das, denke ich, hat halt damit zu tun, dass die Leser von Romanen damals eben weniger an der Wahrheit interessiert waren, sondern dass sie halt spektakuläre Geschichten lesen wollten und da von dem Bruder des Königs, der da weggesperrt wird mit einer Maske, die er jahrzehntelang tragen muss, das ist natürlich etwas spannender als die Wahrheit in diesem Zusammenhang.
Ja, jetzt sind Sie natürlich Wahrheitssucher, unterstelle ich Ihnen jedenfalls mal. Ist es für Sie ausreichend, sich mit den Geheimbotschaften, die es da eventuell gab, auseinanderzusetzen? Oder hoffen Sie eines Tages vielleicht rauszukriegen, wer dahinter steckte?
Ja, also ich selber werde es wahrscheinlich nicht rauskriegen, aber ich habe natürlich die Hoffnung, dass irgendwelche Historiker, die da in entsprechenden Archiven rumsuchen, vielleicht eines Tages die richtige Spur finden und dann belegen können, wer das wirklich war.
Über den Mann mit der eisernen Maske sprachen wir mit Kryptograf und Autor Klaus Schmee. Er hat das Buch Codeknacker gegen Codemacher geschrieben. Mehr über ihn und seine Arbeit erfahren Sie unter www.schmee-mit-h-hintendran.org. Herr Schmee, vielen Dank. Wenn Sie doch was finden, rufen Sie uns an.
Alles klar, ich sag Bescheid.
Danke, ciao.
Aber haben wir das jetzt nicht raus? Ich dachte, wir hatten das jetzt gemeinsam rausgerichtet. Das war der Zwillingsbruder von Justin Bieber.
Ja, genau. Natürlich. Genau.
Radio 1. nur für Erwachsene.
9.40 Uhr ist es. Maske ist das Thema der heutigen Sendung. Wie handhabst du das denn aktuell, wenn du einkaufen gehst? Maske oder nicht Maske? Weil Masken musst du ja nicht mehr und dürfen darfst du natürlich.
Maske und ich finde es interessant, wie in den letzten 10 Tagen nach meinem Gefühl sich das gedreht hat, dass ich in der Mehrheit war und jetzt in der Minderheit bin. Ja. Und manchmal denke ich, ihr seid doof, weil ich bin ja relativ frisch genesen. Also ich bin ja noch auf der sicheren Seite. Mhm. Ja. Aber warum? Also nur damit man die 20 Minuten, die man durch den Supermarkt stratzt, irgendwie sich dann auch noch Erkältung holen kann, wenn man sich nichts anderes holt. Warum nicht die Maske tragen, die man eh noch wahrscheinlich in Vorräten zu Hause hat? Nee, ich setze eine auf. Und du?
Also ganz unterschiedlich. Oft muss ich zugeben, nicht. Es sei denn, ich habe das Gefühl, da sind jetzt wirklich viele Leute und da wird es ein bisschen enger dann schon.
Ja.
Aber wenn ich so das Gefühl habe, okay, ist gerade eh nicht viel los und wenig Leute da, ist viel Luft, dann eher nicht.
Ja. Wobei ich auch relativ frisch genesen bin.
Ne?
Genau, ja, genau.
Anders wäre.
Die Stunde vorher ist wahrscheinlich entscheidender. Also wenn es gerade leer ist, aber da haben gerade irgendwie ein paar hundert Leute 10 Minuten vorher sich drin getummelt und ordentlich geatmet, dann hast du natürlich auch ein Problem. Ne? Hm. Genau. Aber ich finde das interessant. Ich glaube, das ist einfach der Herdentrieb. Also ja, die anderen haben die Maske ja auch nicht mehr. Ich glaube, das ist ja. Du siehst ja keine Signale, die dir sagen, die Leute machen sich Sorgen. Und dann, glaube ich, denkt man einfach, ja, wenn die alle anderen sich keine Sorgen machen, weißt du, das ist derselbe Effekt von, man stellt sich an der längsten Schlange an, obwohl es an der kürzesten vielleicht schneller ginge, aber man denkt, die stehen ja alle da. Also stelle ich mich da hinten auch mal an. Weißt du, das wird wahrscheinlich die richtige sein.
Ich gehe immer an die kurze Schlange und stehe dann lange.
Ja, ich gehe an die kurze Schlange und dann wird mir gesagt, das ist hier nur für Expresskunden.
Manchmal gehe ich auch an die Express selber Auslockkasse und bin zu dämlich, die Dinger zu bedienen.
Nein.
Ja, unfassbar.
Wirklich?
Ich krieg immer technische Fehler.
Du bist dann so ein Opa?
Bitte legen Sie die Ware auf die Fläche 2. Ich lege die Ware auf die Fläche 2. Bitte legen Sie die Ware auf die... Ja, ne so. Also ich habe schon mehrfach so ein Ding zum Absturz
gemacht. Ja,
genau. Bitte nur einzeln auf die Waage stellen.
Ja, siehste. Da kann ich dir nur empfehlen, geh irgendwo einkaufen, wo du ordentlich bedient wirst, aber trag eine Maske. Dann bist du in jeder Hinsicht.
Weißt du, geh doch selber einfach irgendwo einkaufen.
Ja, okay. Tschüss.
Radio 1. 2 auf 1. Mit Sven Oswald und Daniel Finger.
Sie hören 2 auf 1, unser Thema heute ist Maske.
Ja, und in der Auguststraße in Berlin-Mitte eröffnet heute ein einzigartiges Museum in ganz Europa, das Samurai-Museum. Dort gibt es alles zu sehen, was mit der Kultur der japanischen Krieger zu tun hat, von der Nö-Maske bis zum Samurai-Schwert. Darüber wollen wir jetzt mit dem Mann sprechen, der diese einzigartige Sammlung an Ausstellungsstücken sein eigen nennen darf, dem Sammlungseigentümer Peter Janssen. Wunderschönen guten Morgen, Herr Janssen.
Ja, guten Morgen.
Guten Morgen, Janssen. Sie haben uns im Vorgespräch verraten, Sie sind Friese, aber in Friesland, ja, genau. Da gab es doch gar keine Samurai, oder sind wir falsch informiert?
Nein. Ich bin in Ostfriesland geboren und aufgewachsen und mich zog es immer in die weite Welt hinein und über den Kontakt mit 2 Japanern in den 60er Jahren bin ich dann irgendwann in Berlin gelandet und hier hängen geblieben.
Ja, so ist es ja vielen gegangen, das ist ja gar nicht so schlimm, Herr Janssen, aber Sie sind Nein. ja, ich sag mal, emotional wahrscheinlich, mindestens, wenn nicht sogar auch intellektuell, noch in einer ganz anderen Zeit quasi mit hängen geblieben, nämlich in der Zeit der Samurais. Jetzt mal für uns Laien, in welcher Zeit bewegen wir uns da eigentlich, Herr Janssen?
Naja, die Entwicklung der Samurai, bis sage ich mal so die Kaste ausgebildet und geprägt war, die begann im Jahre 500, 600 nach Christus. Da haben sich Veränderungen im Land ergeben und die Samurai-Kaste konnte sich herausbilden und weiterentwickeln. Und im Jahre 1185 waren die dann so weit und haben endgültig die ganze Macht im Land übernommen. Mhm. Und seitdem haben sie dann auch regiert bis Ende 1868, als dann die Meiji-Restauration kam und Japan sich der westlichen Welt geöffnet hat. Dann wurde dieser Samurai-Kaste, es war ja ein feudales System. Mhm. Und das wurde dann abgeschafft. Man wollte sich angleichen an westliche Länder. Man hatte, obwohl man abgeschlossen war in sich und sich nicht geöffnet hat, hat man natürlich mitbekommen, was in der Welt los ist. Mhm. Und so kam es dann durch teilweisen Druck von außen, aber auch durch innere Kräfte kam es zu einem Umschwung und das feudale System wurde abgeschafft.
Jetzt sind wir schon bei der Abschaffung. Mich interessierte vielleicht erst, Sie haben gesagt, die Kaste hat sich herausgebildet. Das finde ich erstmal schon mal spannend, weil wir ja oft das Gefühl haben, das waren irgendwelche Krieger und die waren dann für irgendjemand unterwegs. Man stellt sich das dann so einfach ein bisschen vor wie, das waren quasi so
waren die Söldner.
Die Ritter aus Japan und so. Aber es war ja ganz anders. Sie haben gerade gesagt, eine eigene Kaste. Wie und warum hat die sich denn gebildet? Es muss ja für so eine Kaste erstmal eine, sagen wir mal, auch eine Marktlücke geben.
Ja, das ist richtig.
Das heißt, war deren USP?
Naja, es war, sag ich mal so, zu damaliger Zeit so, dass das Kaiserhaus von Kyoto und Nara aus regiert hat. Und der Hofstaat wurde immer größer. Man hatte damals wie überall auf der Welt viele Konkubinen, viele Nachfahren. Und es war nicht mehr möglich, mit Steuergeldern diesen Hofstaat zu finanzieren. Ist einfach zu teuer geworden. Mhm. Deshalb ist man auf die Idee gekommen, einmal die Wehrpflicht abzuschaffen und Abkömmlinge aus der Kaiserfamilie an die damalige sogenannte Front zu schicken. Weil damals war ja Japan immer noch von den Ureinwohnern bewohnt, den Emishi oder heute sagen wir Ainu. Und die sollten dann an die Front, sollten ihre eigenen Ländereien bekommen und verwalten und eigenständig dort regieren, Steuern erheben und so weiter. Und das taten die dann auch. Zuerst langsam, schrittweise, aber das entwickelte sich immer weiter. Man versuchte natürlich Land und Einfluss dazu zu gewinnen, sodass es immer größere Clans gab, die sich gebildet haben, bis zum Schluss dann nur noch zwei ganz große Familien oder Familienverbünde übrig blieben und sich im Genpei-Krieg bekämpft haben. Das waren die Taira und die Minamoto. Die Minamoto haben dann gewonnen und daraus hat sich dann der erste Shogun, also die durften den ersten Shogun stellen. Der Kaiser hat damals ihn dazu nominiert und von da an lag die gesamte Macht bei den Samurai. Mhm. Und der Kaiser war im Prinzip nur noch eine Marionette, obwohl er nach wie vor hoch verehrt wird in Japan. Er ist ja eine gottähnliche Figur.
Ja, warum auch nicht? Also gottähnliche Marionetten sind ja super. Aber jetzt sagen Sie mal, wer oder was ist eigentlich dann ein Shogun? Also offensichtlich der Schattenkaiser, aber was war dessen offizielle Position sozusagen?
Na, er hat das Land regiert.
Man könnte
es vergleichen mit einem Bundeskanzler bei uns. Wir haben ja auch einen Präsidenten, aber der hat noch mehr zu sagen als der damalige Kaiser.
Und?
Und der Shogun wäre mit dem Kanzler vergleichbar, der das ganze Land organisiert und befiehlt, was abläuft.
Das würde sich der Frank-Walter Steinmeier wünschen, dass er wie ein Gott verehrt würde, aber so weit ist es leider noch nicht.
Und wahrscheinlich auch die Ausrüstung, die so ein Samurai bzw. Shogun hatte, über die sprechen wir gleich und natürlich auch über die Nö-Masken, was es mit denen eigentlich auf sich hat. Bleiben Sie schön dran, Herr Jansen. Okay. Wir sind mitten im Gespräch mit Peter Jansen, dem Sammlungseigentümer der Sammlung, die heute ab 11 Uhr im niegelnagelneuen Samurai-Museum in der Auguststraße in Berlin-Mitte zu sehen sein wird. Wir haben gerade schon so ein bisschen über die Zeit gesprochen.
Mhm. Und vorhin habe ich geplänkelt und gesagt, irgendwie, ich hätte gerne eine Nö-Maske. Nö passt natürlich einfach besser nach Berlin. Eigentlich heißt es, glaube ich, No-Maske. Und davon haben Sie auch welche in Ihrer Sammlung. Hat das was mit Samurai zu tun, Herr Jansen?
Ja, also das No-Schauspiel hat sehr viel mit Samurai zu tun. Mhm. Es wurde von Samurai für Samurai entwickelt. Es gibt ja ältere Theaterformen in Japan, Gigaku, Bugaku und so weiter. Und das war so im 13., 14. Jahrhundert, da haben Samurai für sich das No-Theater entdeckt und weiterentwickelt. Und es war üblich, dass die höchsten Feldherren selber aufgetreten sind und haben für Samurai gespielt.
Und ist das eher was Ernsthaftes oder haben die da auch, sagen wir mal, Komödien aufgeführt? Was war die Idee?
Nein, das war eher ernsthaft.
Okay.
Es war ernsthaft, aber es war alles irgendwie dem Kampf nachempfunden. Jede Bewegung im No-Schauspiel entspricht irgendwelchen Kampfbewegungen.
Mhm. Und was hat es mit den Masken auf sich?
Auf den ersten Blick nicht. Bitte, ich habe nicht verstanden.
Was hat es mit den Masken auf sich?
Naja, es waren nur Herren, die aufgetreten sind damals und es nehmen aber an diesen Spielen auch Frauen teil und deshalb hat man dann sich Masken aufgesetzt.
Ah, okay.
Die immer ganz anders wirken, je nachdem wie der Lichteinfall ist. Auch das zeigen wir hier im Museum. Wir spielen so ein bisschen mit der Beleuchtung und leuchten die Masken anders aus und dann sieht man auch, wie die Masken sich verändern.
Toll. Und hat man das wirklich gemacht zum Zwecke der Unterhaltung, weil es keine Fernseher gab? Oder war das auch ein Lehrstück? Wenn Sie sagen, das ist Kampfbewegung nachempfunden, war das auch so, dass die oberen Herren gesagt haben, so jetzt zeigen wir euch mal, was eine Hake ist?
Ich glaube, das war zur Erhaltung. Die Inhalte sollten nicht verloren gehen. Und das hat man durch solche Stücke vermittelt.
Herr Jansen, jetzt haben Sie gerade schon gesagt, Sie haben einige dieser Masken bei sich in der Ausstellung im Museum und zeigen auch, wie die in verschiedenem Licht verschieden wirken. Was kann man denn noch alles bei Ihnen erleben und sehen, wenn man ab heute 11 Uhr ins Museum kommt?
Naja, also es zeigt natürlich die ganze Bandbreite der Samurai-Kultur. Wir fangen an Also der Hauptausstellungsbereich eben im Jahre 1185, da beginnt unsere Ausstellung. Wir haben einige Artefakte, die auch ein bisschen älter sind. Aber das ist so der Schwerpunkt, also 1300, 1400 und dann geht es immer weiter im Verlauf bis eben Ende der Edo-Zeit. Mhm. Das ist unten zu sehen, in der unteren Ebene und oben zeigen wir dann nochmal nach Themen geordnet, Masken und Helme zusammen, nur Helme alleine und dann diese ganzen Rüstungsschulen, die Miocin, Sao Tome, Nagasone, Barmen, das sind alles sehr berühmte und bekannte Rüstungsschmiede gewesen und wir zeigen dann immer, wie die Eigenarten und so weiter sind von diesen Schulen.
Jetzt gibt das
kann man
ja
dann ganz deutlich erkennen.
Mhm. Mhm. Ja, jetzt gibt es ja so ganz viele Filme, da geht es dann immer um die ganz besonderen Schwerter, die irgendwie eine Milliarde Mal gefaltet sind. Sind die Rüstungen dann auch so besonders und sind die auch besonders stabil oder könnte so eine, ich sag mal, mitteleuropäische Ritterrüstung da mithalten?
Also japanische Rüstungen sind ja in erster Linie flexibel. Sie sind ja aus Lamellen gearbeitet. Die ersten Stücke oder mit kleinen Lamellen kommt man durchaus auf über 3000 einzelne Lamellen, die durch Seidenschnürungen zusammengebunden wurden. Mhm. Und sie sind deshalb flexibel. Man kann sich besser drin bewegen, aber auch einem Schlag können sie standhalten, indem sie auch erstmal nachgeben und nicht so starr sind.
Mhm.
Also die bieten schon einen sehr, sehr guten Schutz.
Und man kann damit, glaube ich, sehr, sehr viel vernünftiger reiten und Bogenschießen, als man das in der Ritterrüstung gekonnt hätte. Herr Jansen, jetzt ist das eine sehr beeindruckende Sammlung. Was sind denn die Stücke oder was ist das Stück, auf das Sie ganz besonders stolz sind?
Ah, da gibt es mehrere. Ich kann das nicht so sagen, das ist nur ein Stück, sondern ich finde in allen Themenbereichen immer wieder ganz tolle Sachen, die mich immer noch begeistern.
Mhm. Und wenn Sie nicht die alle Sachen ausstellen, ziehen Sie sich dann manchmal auch so eine Rüstung an, schnappen sich einen Katana und fuchteln selber in der Luft rum und tun so, als wären Sie ein Samurai. Sie dürfen jetzt ganz ehrlich sein.
Also das konnte ich leider noch nicht probieren, weil die Rüstungen sind in der Regel so klein, dass sie mir nicht passen.
Okay.
Die Japaner waren ja im Schnitt 1,55 Meter groß und wir haben ja hier Aufnahmen vorbereitet, Filmaufnahmen, wo Models die Rüstung angezogen haben. Und da war es immer schwierig, jemanden zu finden, der da überhaupt reinpasst.
Ach so, so Elfjährige, das müsste gehen.
Ja, ja.
Über die Eröffnung des Samurai-Museums in der Auguststraße in Berlin-Mitte sprachen wir mit dem Sammlungseigentümer Peter Jansen. Ein Friesen, den es rauszog in die Welt und der aus der ganzen weiten Welt ganz viel tolle Sachen mitgebracht hat. Sie können sich das ab heute 11 Uhr angucken, liebe Hörerinnen und Hörer. Herr Jansen, vielen Dank und viel Spaß gleich bei der Eröffnung.
Dankeschön.
Dankeschön, viel Erfolg, viel Spaß. Ciao.
Ja, dankeschön. Tschüss.
Radio 1, nur für Erwachsene.
Vor dem Landgericht Stuttgart ist vor kurzem ein Betrugsprozess zu Ende gegangen. Ein Urbacher Karosseriebauer hat diverse Banken um Millionen betrogen und um seine Geschichten zu untermauern sogar mit Maskenbildnern und Schauspielern gearbeitet. Was es mit dem filmreifen Kriminalfall auf sich hat, das wollen wir mit dem Anwalt für Medienrecht Christian Solmecke besprechen. Er kommt von der Kanzlei Wilde Beuger Solmecke. Unser neues Buch Der Taschenanwalt, über das wir schon gesprochen haben, erscheint am 15. Mai. Schönen guten Morgen, Christian.
Hallo Christian.
Hallo, schönen guten Morgen, grüßt euch.
Sag mal, was wurde denn dem Urbacher Betrüger eigentlich vorgeworfen?
Naja, der wurde vor allen Dingen vorgeworfen Betrug und Urkundenfälschung, denn das musste der machen, um an die vielen Millionen Euro der Banken ranzukommen, die ihm als Kredit gegeben haben. 10 Millionen waren es fast und in Wirklichkeit war das alles erschwindeltes Geld. Er hat sich größer gemacht, als er in Wirklichkeit war.
Okay, und wie hat er das gemacht? Das scheint ja in diesem Fall das Besondere zu sein.
Ja genau, er wollte sozusagen ein Aldi für Badmöbel aufmachen, das lief aber gar nicht so gut, sondern Sanitärbetrieb. Und dann hat er eben gesagt, ja, ich zeige hier meine Umsätze, die mache ich größer als sie sind, ich mache Bilanzfälschungen und. Und vor allen Dingen, als es dann zum Treffen mit Investoren kam, hat er sich einen Maskenbildner genommen und sich älter machen lassen, dass er so nach so einem seniorigen Mann aussah. Und irgendwann sind dann welche stutzig geworden, die Investoren haben mal tiefer recherchiert und es kam dann wirklich zu einer spektakulären Flucht.
Wie hat das denn geschafft, die Banken, um erstmal so große Summen zu betrügen? Weil eigentlich habe ich das Gefühl, Banken sind tendenziell eher vorsichtig.
Ja, möchte man meinen, aber vielleicht hat der eine oder andere von euch die Serie Der Tinder-Schwindler auf Netflix gesehen. Dem ist es ja auch gelungen, Banken und leichtgläubige Frauen um viele Millionen zu betrügen. Und so war das hier auch. Die Banken wollten ihre Kredite vergeben und dann haben die einfach alles geglaubt. Und ich muss natürlich fairerweise sagen, wenn so Fälschungen gut genug sind, naja, dann kann man auch einen Banker damit täuschen. Aber wenn er nicht täuschen konnte, das waren österreichische Banker. Da wollte er nämlich ganz zum Schluss nochmal 3,5 Millionen haben. Und da haben die gesagt, bei der Summe rufen wir besser nochmal an, ob es den Investor wirklich gibt. Den gab es aber gar nicht. Und so ist er schlussendlich dann aufgeflogen.
Wie, das kann ich nicht verstehen. Ich denke, der hat mit Schauspielern gearbeitet. Hätte der Schauspieler nicht auch an einem Leihhandy sitzen können und dann der Investor sein? Ich meine, in dem Moment hätte doch alles geklappt.
Ja, eigentlich schon, aber seine schauspielerischen Talente reichten dafür dann irgendwie nicht aus, ja, weil er war ja tatsächlich Karosserieschrauber, der Bademöbel verkaufen wollte. Also irgendwo hört es dann vermutlich auf. Bei 3,5 Millionen jedenfalls waren die sehr genau.
So, jetzt hat er ja angeblich mit Maskenbildnern und Schauspielern gearbeitet. Was war denn das für ein, also was waren denn das für Menschen? Haben die nicht gemerkt, dass da irgendwas richtig schief läuft?
Also diejenigen, die ihn da geschminkt haben, waren zwar Maskenbildner, aber die wussten gar nicht, warum sie ihn schminkten. Aha. Interessant ist aber, wer ihm geholfen hat ihm noch der Chef einer Werbeagentur, dem er so viel Geld schuldete, dass der gesagt hat, okay, die ganze Knete kriege ich nur wieder zurück, wenn ich bei dem Betrug hier mitmache. Der ist auch noch verurteilt worden. Naja, und der Mann selbst, der Urbacher, der ist dann geflüchtet nach Brasilien, hat da auch erstmal viele Jahre gelebt und wurde dann erstmal noch in Brasilien wegen eines Tötungsdelikts verurteilt, kam dann wieder zurück nach Deutschland, ist dann hier auch noch verurteilt worden. Also sitzt jetzt hier im Gefängnis. Krasse Story, muss man sagen.
Okay, also Schauspieler war er nur selber, hat keine angeheuert. Vielleicht hätte er das machen sollen. Sind denn noch krassere Betrugsfälle eigentlich bekannt oder ist das schon so das Heftigste, was dir in deiner Laufbahn unter die Finger gekommen ist?
Also klar, wir haben ja immer wieder große Betrugsfälle und der Betrugsfall, der mir spontan da am größten einfällt und da waren wirklich Schauspieler am Werk, ist ja der Wirecard-Skandal, den wir gerade haben. Und die haben ja die größten Wirtschaftsprüfungsgesellschaften Deutschlands betrogen um noch viel größere Dimensionen. Das ist natürlich auch der größte Finanzskandal Deutschlands. Man sieht also, was es auf kleiner Ebene gibt, gibt es im noch größeren Stil auch. Ja, und das sogar bei DAX-Konzernen.
Über einen filmreifen Betrugsfall, der nun von dem Stuttgarter Landgericht zu Ende gegangen ist, darüber sprachen wir mit Anwalt für Medienrecht Christian Solmecker von der Kanzlei Wilde Bolger Solmecke. Schon mal den Taschenanwalt vormerken, ab 15. Mai kriegt man den nämlich. Da sollten Sie reingucken, ist das Buch von Christian. Vielen Dank dir, schönen Sonntag.
Danke.
Ja, euch auch.
Ciao. Wir könnten ja das Gegenstück schreiben, der Taschenbetrüger. Wo man Maskenbildner bekommt und wie man Schauspieler richtig brieft.
Radio 1, nur für Erwachsene.
Wenn Sie zuhören und Sie sind Nachbar oder Nachbarin, Freund oder Freundin von Henry Maske, dann stupsen Sie ihn doch mal, weil wir eigentlich auf seinen Anruf hier warten, denn wir wollten darüber mit ihm sprechen, wie er mit seiner Stiftung Kindern hilft. Ich habe mein erster Impuls war ja zu sagen, also wenn der Henry Maske nicht anruft, dann haue ich da habe ich gedacht, nee, das ist auch doof. Also das ist auch doof.
Auf meinen Freund.
Nicht, dass ich Angst hätte, aber der macht ja so gute Sachen, da kann man sowas ja nicht machen.
Und im Zweifelsfall haut er dich immer noch weg.
Ja, aber darum geht es mir gar nicht. Davor hätte ich Angst. Ich meine, wer braucht schon Unterkiefer? Das ist überhaupt nicht mein Problem.
Alle, die essen aber.
Ach so.
Und du isst sehr gerne.
Ah ja. Okay, aber darum geht's ja auch nicht. Also wir wollen total gerne über die Arbeit der Henry Maske Stiftung sprechen.
Mit ihm höchstpersönlich. Aber genau. Er ruft gerade leider nicht an.
Er ruft nicht an.
Und wir haben keine Möglichkeit, ihn anzurufen.
Haben wir nicht.
Ja, also da müssen wir jetzt einfach durch.
Wobei ich eigentlich gedacht hätte, jemand wie Henry Maske hat eigentlich keine Hemmung, seine Nummer rauszugeben. Weil wenn der Leuten sagt... Ruf nicht an, unverabredet oder setzt was, dann glaube ich, akzeptiert es doch eigentlich jeder, oder?
Wahrscheinlich schon.
Würde ich denken.
Sag mal, hast du irgendwelche Boxerfahrungen in deiner extrem unsportlichen Jugend mal gemacht?
Ja, ich wurde ja gemobbt und auch geboxt. Ja,
wirklich?
Nicht schlimm jetzt, aber ja. Ich war, sag mal so, meistens konnte ich mich noch aus der aktuellen Situation etwas rausquatschen oder mich an Leute hängen, die mich beschützt hätten oder so. Aber doch, mich hatten viele Leute auf dem Kicker. Bevor ich dann so 15, 16 war, dann änderte sich das.
Ja, du hattest ja schon immer eine große Schnauze, deswegen wahrscheinlich. Ja, ja.
Ich bitte?
Aber das wurde auch richtig körperlich, ja?
Wäre es geworden. Ja, das hat mich immer, und das ist eigentlich das Verrückte, selbst wenn Leute mich gehänselt, geärgert oder so haben, die kleiner oder schwächer waren als ich, ich hatte furchtbare Hemmungen.
Ja.
Also ich körperliche Gewalt war einfach eine Sache in beide Richtungen, die mir zuwider war. Ich konnte mir gar nicht vorstellen.
Das war immer noch so, oder?
Ja, aber heute wäre es so, wenn mich jemand provoziert oder wenn jemand, wenn jetzt jemand meine Kinder
ärgert. Ja, komm, stopp, das gültet nicht.
Oder auf der Straße eine Frau belästigt. Und wenn es sein müsste, dann würde ich da zur Not dem auch mal eins aufs Maul hauen. Ja. Da hätte ich heute nicht mehr so ein Problem wie damals. Da konnte ich selbst Leute, die mich oder andere gepiesackt haben, ich konnte nicht mehr vorstellen, irgendwie selber da körperliche Gewalt auszuüben.
Ja. Bin ich voll bei dir.
Außer ein einziges Mal, wo mich jemand festgehalten hat und ein anderer mich abkitzeln wollte. Weil beim Kitzeln ist es tatsächlich so, das ist so ein Urinstinkt. Da wurde mir schwarz vor Augen.
Ja.
Und als dann quasi das Schwarz weg war, als die Blende wieder, die Schwarzblende wieder, sagt man, ab- oder aufgeblendet wurde, also als ich wieder etwas sah, lag der eine vor mir am Boden und der andere hatte mich losgelassen. Also da muss was passiert sein, aber da war kein Beobachter anwesend.
Verstehe.
Ja, und ich meine, du warst ja, glaube ich, du warst ja, glaube ich, immer einer der größten und coolsten. Dich haben die Leute ja wahrscheinlich nicht angemacht.
Doch,
oder?
Natürlich.
Wirklich?
Kleiner,
gerade deswegen?
Entspann euch, ich war Kartoffel, Alter. Ich war Opferkartoffel.
Ach so.
Ich hab da und? Ständig immer, komm los, wir schlagen uns. Und ich hatte die Hosen voll, hab gesagt, ja gut, dann komm. Und ich so, naja, ist klar, Buddy. Du wirklich? Wirst nur einfach die größere Fresse haben, dann war's okay. Also damals noch.
Das ich glaub, war heute das Geheimnis, hätte anders. Ich das mal sagen sollen.
Und du musstest die richtigen Leute kennen. Ne?
Ach so.
Also nee, das war richtig krass. Also da ging ja teilweise.
Ich hätte sagen sollen, ich kenne den Sven, aber das war weit weg von Spandau
damals. Du, das, ich kann mich erinnern an eine Zeit, da hieß es auf einmal, ey, bist du Oswald? Ja. Jasmine sucht dich. Ich so, was, wer? Jasmine. Also Jasmine, extrem, also Moment, sein Image, der isst kleine Kinder zum Frühstück, ist irgendwie ja. Kickbox-Europameister und macht dich platt.
Ja.
Der Grund, ich soll seinen kleinen Bruder verhauen haben im Bus. Und ich sage, okay, das kann schon mal nicht stimmen, weil ich haue grundsätzlich erstmal schon mal niemanden und schon gar keine
kleinen Bruder. Und wenn, ne? Dann nicht im Bus. Genau. Nee, klar.
Unterzeugt. Nein, so. Ich, ja. Also habe ich gesagt, alles klar, dann richte Jasmine mal aus, wir müssen uns treffen, wir müssen reden. Ne, so, er hatte Schiss ohne Ende, ist ja klar.
Ja, ja, klar.
Dann haben wir uns, wie man das damals gemacht hat, am Rathaus Spandau getroffen.
Natürlich.
Und er sagte zu mir, pass mal auf, wenn du meinem Bruder was getan hast, dann wird dir dein ATK, ich habe damals ATK trainiert, auch nicht helfen. Und ich sagte einfach, kackendreist, das werden wir dann ja sehen. Das fand er irgendwie ganz cool.
Anstatt erstmal zu sagen,
ja, pass auf,
ich weiß gar nicht.
Nee, naja, das fing ja so an und dann meinte ich, Jasmine, pass auf, ich kenne dich nicht, du kennst Cengiz, liebe Grüße Cengiz, ja, der hat sozusagen Kontakt hergestellt. Ich habe niemanden gehauen, das muss ein Missverständnis sein, das muss ein anderer gewesen sein. Find es doch bitte nochmal raus. Du weißt ja jetzt, wo ich bin und so. Ne?
Hier hast du meine Karte.
Also, das endete noch an diesem Nachmittag so, dass wir zusammen Billard spielen gegangen sind und dann über viele Jahre wirklich gut befreundet waren.
Und gemeinsam seinen Bruder verhauen haben, wenn er es gebraucht hat. Das finde ich in Ordnung. Das ist mal eine schöne Geschichte.
Nee, aber das war also echt toll. Ja. Damals konnte man noch reden. Ich glaube, heutzutage kommst du gar nicht mehr dazu, irgendein Argument rauszubringen. Ich glaube, die Zeiten sind einfach deutlich krasser geworden. Damals war ja auch, wenn einer am Boden lag, hatte er verloren. Ja. Das war vorbei. Heute geht's ja, was ich mal so höre, da gerade erst richtig los. Also ich bin froh, dass ich damals jung war und nicht heute.
Ich wohne ja mittlerweile
in Spandau. Ach so, ganz kurz. Ja? Jasmine, falls du das hörst, liebe Grüße.
Nee, ich wollte ja sagen, ich wohne noch inzwischen in Spandau.
Ja.
Jasmine sucht dich.
Oh, geil, grüß ihn ganz lieb.
Der will mal wieder Billard spielen.
Radio 1. 2 auf 1. Mit Sven Oswald und Daniel Finger.
Vorhin sprachen wir über die No-Maske oder scherzhaft Nö-Maske. Jetzt ist es Neka. Bisschen negativ, diese Sendung. Der Song heißt This Life. Es ist 11.08 Uhr und unser Thema heute ist Maske.
In den 90er Jahren war Henry Maske maßgeblich für den Boxboom in Deutschland verantwortlich und sorgte dafür, dass ich zusammen mit meinem alten Herrn viele Stunden gemeinsam vor der Glotze verbracht habe und bei seinen Kämpfen mitgefiebert habe. Natürlich waren wir immer für Henry Maske. Er verteidigte über Jahre seinen Weltmeistertitel im Halbschwergewicht und wurde in der deutschen Öffentlichkeit dafür gefeiert. Als Gentleman-Boxer ist er quasi in die Geschichte eingegangen. Schon Ende der 90er Jahre nutzte er aber dann seine Popularität, um mit der Henry-Maske-Stiftung Kindern zu helfen. Und über die Arbeit der Stiftung, darüber wollen wir jetzt mit ihm sprechen. Er ist am Telefon, schön, dass es klappt. Herzlich willkommen, Herr Maske.
Vielen Dank für die netten Einführungen und ich freue mich, dass ich auch bei euch dabei sein darf.
Ja, super. Und jetzt möchten wir natürlich als erstes gerne wissen, was genau macht die Henry-Maske-Stiftung?
Ja, nachdem wir über 20 Jahre sind, wir mittlerweile, und auch als uns hat 20 im Jahre 2020 getroffen, dass wir die 20-Jahr-Feier mehr oder weniger ins Corona-Wasser lassen mussten. Aber wir hatten erste Jahre Geld gesammelt und dann Unternehmungen, Stiftungen und Sonstiges unterstützt, sofern es finanziell möglich war und die uns überzeugten. Irgendwann haben wir gesagt, wir machen was alleine. Und zwar mittlerweile in Mötzow, das ist ganz in der Nähe der Stadt Brandenburg am Beetzsee, gibt es von uns 6 Wochen im Sommer und im Herbst 2 Wochen jeweils Ferienfreizeiten für Kinder und Jugendliche benachteiligter Art. Und das sind im Normalfall circa 800 bis 850 Kinder und Jugendliche, die dort eine Woche eine Ferienfreizeit verbringen können. Unter den letzten Bedingungen wie Corona haben natürlich auch wir Einflüsse nehmen müssen und dort eine Struktur vornehmen. Aber trotzdem hat die Frau Reh und ihr Team dann, die Frau Reh ist die Geschäftsführerin dieser Stiftung, das Team dort nicht außer Augen verloren, haben schon sogar im Jahr 2020 circa die Hälfte der Menge der sonst üblichen Besetzungen durchführen lassen. Und die haben also auch im Jahre 2020 und 2021 jeweils circa 300, 350 Kinder und Jugendliche im Sommer und dann auch noch ein paar im Herbst untergebracht und ihre Ferienfreizeit durchgeführt.
Super. Toll. Wie kommen Sie und die Jugendlichen zusammen? Bewirbt man sich da? Sind das welche, die Sie scouten? Melden sich die Bezirksämter? Wie funktioniert das?
Das ist ein Prozess, der ist lange gewachsen und man glaubt ja natürlich, wenn man ruft und bietet etwas an, dann ist es ganz schnell organisiert. Mhm. Tatsächlich ist es etwas anders und das ist die erste große Herausforderung. Wie kommt man wirklich zusammen? Also wir sind mittlerweile in ganz Deutschland aufgestellt, haben dort zu Sozialämtern und sonstigen Organisationen Kontakte und müssen natürlich erstmal voraussetzen, dass es tatsächlich genau um unsere Zielgruppe geht.
Mhm, klar.
Erste Part. Und wenn das dann passiert ist, dann geht man ins Detail. Und selbstverständlich sind ja auch Transfers von dort, wo sie herkommen, zu uns wichtig. Das können wir selbstverständlich nicht auch noch organisieren. Da ist eine große Unterstützung von dort vor Ort, von zu Hause nötig. Und das passiert immer öfter und ist auch wichtig, dass wir am Ende bis zu, und es gibt manchmal wunderbare Bilder, wenn über 100, 120 Kinder und Jugendliche gleichzeitig in einer Woche dort sind, zusätzlich dann natürlich dementsprechende Betreuer, dann sind es am Ende ca. 150 Personen. Und dann haben wir ein volles Haus und haben tatsächlich unfassbar viel Spaß.
Das klingt super, Herr Maske, aber treffen die Kids denn auch auf Sie, auf Henry Maske und vor allem, können die mit Ihnen was anfangen?
Das ist selbstverständlich im Zuge der Zeit immer weniger in erster Instanz gewesen. Vom Alter her, logischerweise, haben sie mich nicht mehr als Boxer aktiv erlebt. Aber sie erzählen Geschichten von ihren Müttern und Vätern.
Aha, okay, so wie Sven gerade. Ja.
Und heute ist ja, heute sich über jemanden ein Bild zu machen, ist ja keine Herausforderung. Sie gehen auf YouTube und sonstige Informationsmöglichkeiten und haben sofort relativ schnell, wenn sie möchten, ein Bild von jemandem und Vorstellung und können auch damit was anfangen. Wenn ich also zu denen komme, dann ist dort eine Nähe relativ schnell vorhanden und aufgebaut. Aber die Frage war ja ursprünglich, ob jedes Kind, jeder Jugendliche die Möglichkeit hat, auch mich zu sehen. Also das ist nicht der Fall, weil ich bin weder Erzieher noch ausgebildeter Erzieher. Also das ist mir möglicherweise nicht in die Wege gelegt. Also ich komme damit mit denen wirklich gut zurecht, wenn ich dort bin. Aber da gehört ja ein bisschen mehr zu,
als
gut zurechtzukommen. Aber es gibt auf jeden Fall immer wieder Gelegenheiten, dass ich auch dort bin. Natürlich bin ich dort. Selbstverständlich bin ich auch mit Presse dort, weil der Öffentlichkeit auch eine Rolle spielt, um wieder finanziell auch für die weiteren Camps in der Lage zu sein, dann darauf die Grundlage zu bilden, denn Finanzen sind sie unter Umständen auch. So. Also das gibt es und die Möglichkeiten haben wir und ich habe immer wieder unfassbar viel Freude, wenn ich dort bin und mittlerweile schaue ich zu und bemerke, wie gut es allen tut, dort diese Woche zu verbringen.
Also Herr Maske, wir würden Sie noch gerne etliches fragen, aber an dieser Stelle dann das, was Ihnen wahrscheinlich am wichtigsten ist, wie können dann Hörerinnen und Hörer, die das alles gehört haben und die das gut finden, die Stiftung unterstützen?
Das ist ja heute in der heutigen Welt so unkompliziert, wie es nur geht. Also im Internet wird man relativ schnell auf unsere Place for Kids Stiftung aufmerksam. Also Henry Maske oder die Stiftung oder was auch immer zu googeln, ist ja nicht jetzt die große Herausforderung.
Das schaffen die Hörerinnen und Hörer, ist richtig?
Auf die Homepage und dann findet man ganz konkret Informationen, wie man uns finanziell unterstützen kann oder eben auch Alternativen. Aber finanzielle Unterstützung ist selbstverständlich eine Grundvoraussetzung, wie ich es vorhin schon sagte. Und wir würden uns wahnsinnig freuen, wenn wir Aufmerksamkeit erhalten auf dieser Art. Denn es gibt unglaublich viele wichtige Dinge in dieser Welt. Mhm. Die sind auch extrem wichtig. Alle sind sie wichtig. Aber wir gehören dazu. Unsere Kinder und Jugendlichen sind definitiv extrem bedeutsam und wichtig für uns. Und dafür ist etwas auch in dieser Form möglich zu unterstützen. Da wären wir sehr, sehr dankbar.
Und damit Kinder und Jugendliche aus finanziell schwachen Familien die Chance haben, auch mal so eine richtig geile Ferienwoche zu erleben, dafür setzt sich die Henry-Maske-Stiftung ein. Googeln Sie die mal und dann spenden Sie, liebe Hörerinnen und Hörer. Wir möchten uns herzlich bedanken bei Henry Maske, der Boxlegende und mittlerweile, naja, Teen-Hero, sag ich mal, Stiftungsgründer der Henry-Maske-Stiftung. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Maske, und bitte weiter so, ja?
Ich danke euch beiden, Sven und Daniel, weiter euch und euren Zuschauern. Viel Unterhaltung durch euch und einen wunderschönen Sonntag.
Danke.
Super, danke.
Ciao.
Radio 1, nur für Erwachsene.
Also ich möchte Ihnen, unseren Zuschauerinnen und Zuschauern, möchte ich mal sagen, dass der Mensch, mit dem wir jetzt sprechen, Dr. Magnus Heyer, gerade im Vorgespräch wahnsinnig begeistert war, dass wir wirklich mit dem echten Henry Maske gesprochen haben. Und wir haben zu Recht gesagt, ja Moment mal, wir sprechen ja auch mit dem sagenumwobenen, echten Arzt, Medizinjournalisten und Podcaster Dr. Magnus Heyer über allerdings natürlich ein ganz anderes Thema. Noch hat er keine Magnus Heyer Stiftung, könnte noch kommen. Wir wollen über etwas sprechen, was wir in den vergangenen 2 Jahren alle erlebt haben. Haben Sie auffällig viele attraktive Menschen kennengelernt, vielleicht in den letzten 24 Monaten? Dann müssen wir Ihnen leider sagen, dass sich Ihre Weltsicht jetzt gerade sehr doll ändern wird, mit dem Wegfall der Maskenpflicht nämlich. Warum das so ist und wie sinnvoll das Weglassen der Maske aus medizinischer Sicht ist, besprechen wir mit tatsächlich dem echten Dr. Magnus Heyer, wenn er selbst in der Leitung ist. Hören wir doch mal rein.
Mein Magnus.
Morgen. Ich bin selten sprachlos. Mir fällt nichts Kluges ein.
Das sehen wir mal, wenn die erste Frage kommt, ob das dann immer noch so ist.
So, genau. Jetzt kommen wir mal zum Thema Maske bzw. Maskengesicht, lieber Magnus. Also es ist natürlich total schwer, Mimik zu sehen, wenn Leute Masken tragen. Man lacht mit den Augen, heißt es ja immer so schön. Jetzt soll es aber Leute geben, die sind der Meinung, dass Menschen mit Masken hübscher sind als ohne. Also mir selber geht es nicht so. Hast du das so erlebt?
Also ich habe das... Ich kann jetzt nicht ein wirkliches Erlebnis beschreiben, weil dann erkennt sich die betroffene Person wieder. Aber ich habe es ausdrücklich erlebt. Ich habe bei einem Vorgang, der mit meinen Augen zu tun hat, mit einer Frau zu tun gehabt, die ich als sehr schön empfunden habe. Und als ich dann die Brille jedenfalls sah ich sie dann einmal kurz ohne Maske. Ja. Und sie war mit einfach sehr viel schöner. Mhm. Sehr viel schöner.
Und schade, also für Sie, aber auch dich wahrscheinlich.
Nein, und wieso? Wir müssen jetzt einfach begreifen, dass die Maske einerseits ein Infektionsschutz und andererseits eine Flirthilfe ist. Das ist sogar nachgewiesen, also das war jetzt nur eine Anekdote. Aber wie bei allen wichtigen Dingen des Lebens gibt es auch hier die passende Studie. Die kommt in diesem Fall von der Uni Cardiff. Und die haben tatsächlich untersucht, wie Frauen auf Männer und Männer auf Frauen reagieren mit Maske und ohne. Und es war fast durch die Bank so, dass Menschen mit Maske als attraktiver empfunden wurden als ohne. Punkt.
Krass.
Also Masken auf und raus zum Flirten.
Was ich mich gefragt habe, Magnus, ich war letztens im Shoppingcenter in einem Fahrstuhl unterwegs und da war so ein anderthalbjähriges Baby ungefähr im Kinderwagen und rundherum Erwachsene mit Masken. Ich meine, Kinder sehen doch gar keine richtigen Gesichter und deren Mimik mehr. Ist das nicht eher schädlich?
Gute Frage, habe ich nicht drüber nachgedacht, aber... Auch Kinder sehen natürlich primär die Augen, denke ich mal, und hören natürlich die Stimme. Also es ist ja nicht nur das, was ich sehe. Aber ich denke mir, dass wir durch die Maske und durch solche Studien merken, dass wir uns schon sehr stark auf die Augen konzentrieren. Dass wir tatsächlich in den Augen das Lächeln sehen können. Und die Augen heißt jetzt in dem Fall natürlich nicht die Augen selber, sondern die Muskeln um das Auge herum.
Aber vielleicht gibt es ja auch einfach mehr schöne Augen als schöne andere Gesichtsteile.
Als schöne Kinns.
Naja, Moment. Das kann doch sein. Wenn die hässliche Maske weg ist und das hässliche Doppelkinn, bleiben die Augen, und Augen sind ja oft schön.
Erstens. Und zweitens kommt ja jetzt ein sehr schöner Effekt hinzu. Ich sehe jetzt also von jemandes Gesicht nicht den Mund und nicht die Nase, ich sehe nur die Augen. Mhm. Und jetzt tue ich etwas, was ich immer tue, was unser Gehirn immer tut, es ergänzt den Rest.
Und der ist dann richtig geil.
Und in diesem Fall ergänzt es den Rest eben auf charmante Weise. Vorteilhaft. Die Realität mag ernüchternd sein, aber meine fantasierte Ergänzung von deiner Nase und deinem Mund, die mag dann eben sehr viel schöner sein als Nase.
Wie weit mag man es denn treiben? Also sollten wir jetzt alle so eine kompletten Vermummungsdinger aufhaben und nur das Teil, wenn ich halt eine schöne Nase habe, lasse ich die Nase frei. Wenn es der Mund ist, lasse ich den Mund frei und dann habe ich halt richtig gute Karten, bis ich es abnehme, oder wie ist das?
Das ist wiederum keine gute Idee, weil um die Augen herum, wie erwähnt, haben wir viele Muskeln, die ja die Augen auch lächeln lassen. Wir können ja auch, wenn jemand eine Maske auf hat, sehen, ob jemand lächelt. Mhm. Und wir können auch, wenn jemand mit dem Mund, wenn wir den Mund sehen, lächelt, können wir um die Augen herum sehen, wie echt das Lächeln in Wirklichkeit ist. Es gibt, sage ich jetzt auch nicht, aber es gibt ein Model, die ich nur mit 32 lächelnden Zähnen kenne, die aber kein echtes Lächeln, sondern eher eine Grimasse hat. Mhm. Und das kann ich um die Augen herum sehen. Das kann ich aber, diese Muskeln, die ich um die Augen herum habe, habe ich um die Nase sehr ausdrücklich nicht herum. Wenn die Nase dein schönstes Körperteil ist, ist es trotzdem keine gute Idee, alles zu verdecken bis auf die Nase. Die Nase kann definitiv nicht lächeln.
Okay, aber die Fantasie ist ja immer das Schönste, was man hat. Man sieht die Augen, baut sich den Rest drumherum, wunderschön. Und wenn man Glück hat, dann bleibt die Maske dann auf. Jetzt ist ja die Frage, und da kommen wir mal ein bisschen zu den medizinischen Perspektiven. Hat man denn Glück, wenn die Maske aufbleibt derzeit? Also was hältst du als Mediziner davon, dass die Maskenpflicht abgeschafft wurde? Und wenn du einkaufen gehst, hast du eine Maske auf oder nicht? Darüber haben Daniel und ich ja vorhin geredet.
Also ich finde es sehr unglücklich, dass jetzt im Moment die Leute sämtlichst die Maske abzusetzen scheinen. Und ich singe im Chor, wir bewegen uns, das fand ich nicht wirklich gut, wir bewegen uns also quasi auch im Chor ohne Maske, singen ohne Maske, ja gut, darüber mag man sich jetzt streiten, ob man da eine Maske aufhalten kann, aber wir bewegen uns auch auf engstem Raum ohne Maske. Das ist einfach das falsche Signal zum jetzigen Zeitpunkt, denn die Inzidenzen sind weiterhin hoch. Jetzt gibt es das Argument, was man ja häufig hört, es ist ja erkennbar so, wir werden uns alle irgendwann infizieren. Und jetzt, also, weil wir das Virus einfach nicht wegkriegen und wir werden alle uns irgendwann infizieren, geimpft oder nicht geimpft, ist dann weniger eine Frage der Infektion. Also, ich bin mehrfach geimpft und geboostert. Ich werde mich mit geringerer Wahrscheinlichkeit infizieren als ein Ungeimpfter, aber ich werde mich wahrscheinlich trotzdem infizieren. Jetzt könnte man ja sagen, ja gut, dann lasse ich die Maske weg, dann passiert es eben schneller. Mhm. Aber auch hier gilt der uralte medizinische Satz, die Menge macht das Gift. Mhm. Das gilt für viele Stoffe, das gilt aber eben auch für Viren. Und wenn ich jetzt eine hohe Virusdosis tief einatme, eine hohe Viruslast habe, dann ist die Infektionswahrscheinlichkeit sehr viel größer als ohne und die Wahrscheinlichkeit, dass der Krankheitsverlauf sehr viel schlimmer ist als mit einer geringeren Menge, wenn ich mich damit infiziere, ist eben auch sehr groß. Mhm. Also die Maske schützt mich wahrscheinlich vor einer Infektion, aber mit ebenso großer Wahrscheinlichkeit oder noch größerer schützt sie mich auch vor einem schweren Krankheitsverlauf. Ich halte es für eine ganz schlechte Idee, jetzt die Masken grundsätzlich abzulegen. Und der Flirt-Aspekt kommt ja noch oben drauf.
Also, flirten und wenn dann nicht ganz so doll krank werden, das kann man mit Maske. Dafür, für diese Information möchten wir dir ganz herzlich Danke sagen, Magnus Heyer. Und ein bisschen möchten wir dich tadeln für das, was du über Heidi Klum gedacht hast. Vielen Dank.
Danke, Magnus.
Radio 1. Die siebte Frage.
Zum Thema Maske spielen wir mit Ihnen 0331 70 99 111. Jetzt anrufen, mitspielen und gewinnen und mit etwas Glück mit bis zu 4 Begleitpersonen in den Escape Room Checkpoint Charlie beim House of Tales am Checkpoint Charlie gehen. Da nochmal die Zeit des Kalten Krieges live miterleben. Eine Stunde hat man Zeit, sich aus dem Rätselraum rauszuarbeiten, der übrigens, Achtung, Spoiler Alert, durchaus aus mehreren Räumen bestehen kann. Ich war mal in so einem Raum drin und dachte, schon geschafft. Ja, kam noch zwei dahinter, wurde knapp mit der Zeit, macht einen Riesenspaß.
Hat's können fast sich, nicht zur Sendung geschafft.
Genau, können sich alles angucken unter houseoftales.de, aber jetzt erstmal anrufen 0331 70 99 111.
Radio 1, die siebte Frage.
Zum Thema Maske spielen wir mit Norman. Hallo Norman.
Hi, hi.
Und mit Kerstin. Hallo Kerstin.
Hallo.
Wir haben ja gerade mit unserem Medizinexperten darüber gesprochen, dass eine Maske attraktiver machen kann. Kerstin, ging dir das mal so, dass du in der maskentragenden Zeit gedacht hast, oh, das ist aber ein interessanter Mensch und dann gedacht hast, ach nee?
Oh, ja, mit Sicherheit, aber so ganz konkret erinnere ich mich jetzt
nee, nicht. Du merkst dir halt nicht die Leute, die ach nee sind, ist schon klar.
Nein, ja.
Norman, wie ist es bei dir? Ging es dir auch so?
Ja, ging mir schon so. Wurde ja. mir oft zugetragen.
Ich habe ja immer gedacht, was wäre das für ein Gag, wenn ich mir Masken bedrucken lassen würde mit der tatsächlich unteren Hälfte meines Gesichts. Aber jetzt weiß ich, das wäre die völlig falsche Strategie gewesen. Wäre ich total unattraktiv durch die Jahre gegangen. Nicht, dass es eine große Rolle gespielt hätte, so oder so. Aber denn die Wahrheit kommt irgendwann ans Licht. Ja, aber jetzt spielen wir die siebte Frage. Da kommt auch die Wahrheit ans Licht. Genau. Darüber, wer besser
raten kann.
Genau. Kerstin wird gleich entscheiden, wer von euch beiden anfängt, ihr zwei. Der kriegt dann die erste Frage, muss ich mit Ja oder Nein beantworten. Tut er nichts richtig, ist er weiter dran. Wenn nicht, ist der andere dran. Häufig geht's eine Weile hin und her bis zur alles entscheidenden siebten Frage. Und wenn der da dran ist, sie richtig beantwortet, gewinnt er. Und wenn nicht, geht der andere ins House of Tales in den Escape Room Checkpoint Charlie. Also Kerstin, wer soll anfangen? Norman oder du?
Norman darf anfangen.
Norman darf anfangen. Dann mal los, Norman.
Norman darf anfangen. Also heißt, Norman muss anfangen. Norman, für seine Rolle im Film Die Maske war Jim Carrey für die Goldene Himbeere nominiert. Ja oder nein?
Nein, war er nicht.
Hätte er nicht sein sollen, war er aber. Ich bin auch entsetzt. Kerstin ist dran. Ich bin entsetzt und Kerstin ist dran. Na toll. Kerstin, Der Maskentölpel ist ein Singspiel von Johann Strauss. Ja oder nein?
Nee, das ist, glaube ich, ein Vogel. Oder ein Fisch oder sowas.
Nee, du hast keinen Vogel, du hast recht. Es ist, der Maskentölpel ist ein Vogel. Du bist weiter dran.
3.
Kerstin, Die Dame mit der Maske ist ein Gemälde von Pablo Picasso. Ja oder nein?
Ich glaube nicht.
Du glaubst nicht? Du, die das Gesamtövre von Pablo studiert hat, glaubst es nicht. Ist richtig, was du glaubst. Die Dame mit der Maske ist nämlich ein Stummfilm. Du bist weiter dran.
4.
Kerstin, Maske in Blau ist ein Gemälde von Jean Miró. Ja oder nein?
Nee, der hat doch immer mit Rot gemalt, oder?
dazu sage ich jetzt nichts.
Nein.
Also er hat nicht immer mit Rot gemalt, aber es ist tatsächlich kein Gemälde von Miró, es ist eine Operette, in der es um einen Maler geht. Du bist weiter dran. Kerstin, zu dem Film Die Maske des Zorro mit Antonio Banderas gab es eine Fortsetzung namens Die Legende des Zorro. Ja oder nein?
Oh. Ich sag mal ja.
Du sagst mal ja. Du, die du das Gesamtövere von Antonio Banderas kennst, sagst ja und du hast auch recht, du bist weiter dran.
6.
Kerstin, das Album Ich und meine Maske von Sido stieg nach Erscheinen direkt auf Platz 1 in die deutschen Charts ein, ja oder nein?
Oh, schon wieder sowas.
Schon wieder, klar, wir haben die ganze Zeit so Sido-Fragen heute.
Nein.
Nein, sagst du. Da ist dir dein ausgeklügelter Musikgeschmack im Weg gewesen.
Denn ja, wenn Paul Würdig was kann, dann mit 1 einsteigen. Was?
Ja, wäre richtig gewesen. Deswegen kriegt Norman jetzt
die siebte Frage.
Du, Kerstin, ist nicht zu spät. Das Einzige ist, Norman hat jetzt sein Schicksal selbst in der Hand. Das ist alles.
Da hat er den Salat.
Ja. Genau. Norman, der Maskenwürger war ein Londoner Verbrecher im 19. Jahrhundert. Ja oder nein?
Der Maskenwürger, der war ein Verbrecher um 1900, ja. Das ist, ja.
Mhm. Ja, schade, dass der Maskenwürger ein Vogel ist. Deswegen dürfen wir zu Kerstin sagen.
Wir haben den ganzen gewonnen.
Du bist wirklich ein klasse Typ.
Das hast du wirklich richtig gut gemacht.
Lieber Norman, hat leider nicht geklappt.
Aber ich hätte es auch geglaubt.
Ja, ich auch. Also gerade, weil wir diese Vogelsache ja schon mal hatten mit dem Tölpel.
Ja, wir sind aber so geschickt.
Wir sind krass. Wir sind hardcore drauf. Norman, du kannst einfach ganz krass nächste Woche wieder versuchen anzurufen. Und dabei wünschen wir dir viel Glück und sagen jetzt aber erstmal herzlichen Glückwunsch, Kerstin, weil du darfst mit bis zu 4 Begleitpersonen deiner Wahl ins House of Tales gehen. Die findest du am Checkpoint Charlie. Und darfst da den Escape Room Checkpoint Charlie versuchen zu verlassen innerhalb von 60 Minuten. Darfst dir vorher noch überlegen, auf welcher Seite des eisernen Vorhanges du dabei stehen möchtest. Bleib dran, dann erkläre ich dir alles Weitere und alle können schon mal nachgucken unter houseoftales.de.
Ja, danke schön.
Euch beiden noch einen schönen Sonntag. Danke fürs Mitmachen.
Ebenso, danke.
Ciao.
Goethe ist tot. Schiller geht es sehr, sehr schlecht. Aber Devantier dichtet jede Woche ein Gedicht zum Thema. Exklusiv für 2 auf 1.
Und das Werk in dieser Woche trägt den Titel Maske und Perücke.
Ich trage Maske und Perücke beim Vorstellungsevent. Ich möchte, dass ich dort entzücke, wenn man mich nicht erkennt. Nicht meine Schönheit soll betören und nicht Ethnizität. Auf meine Worte soll man hören, Professionalität. Ihr sagt mit dieser Masche Schnuckel, versagt man auf der Welt. Ich sag, ich bin zwar heute Pumuckel, doch morgen eingestellt.
Dieses und viele weitere Werke können Sie nachlesen unter devontier.blogspot.com oder auf unserer Facebook-Seite facebook.com/2auf1.